Und es geht wieder los. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Frings fragt, dem gemeinsamen Podcast von domradio.de und ZDK. Die Fragen stelle ich, Marc Frings. Ich bin der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, das ich als die Stimme der organisierten katholischen Gläubigen in Deutschland versteht. Wir bringen uns ein in Politik, Gesellschaft und Kirche und organisieren auch den 104. Deutschen Katholikentag im Mai in Würzburg. Es sind total komplexe Zeiten. Berlin zündet gerade, so munkelt man, den Reformmotor, nachdem die ersten Landtagswahlen gelaufen sind, während aber gleichzeitig die Welt den Atem anhält angesichts des Kriegs der USA und Israels gegen Iran. Ein Krieg, über den mein heutiger Gast sagt, Trump hat uns in der Hand, wir sind an die USA gebunden. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke.
Guten Tag, lieber Herr Frings, freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
Ja, tatsächlich schon das zweite Mal. Albrecht von Lucke, Blätter für deutsche und internationale Politik tragen Ihre Handschrift. Sie waren letztes Jahr zum ersten Mal bei mir. Sie sind auch der erste Gast, der zum zweiten Mal dabei ist.
Danke Ihnen.
Ja, nicht schlecht, ne? Also wir begründen eine Tradition. Und letztes Jahr im Januar hieß der Kanzler noch Scholz und der Papst Franziskus. Welcher der beiden Nachfolger hat Sie mehr überrascht? Merz oder Leo?
Nein, ich muss gestehen, der neue Papst war mir gar nicht bekannt. So bescheiden muss ich sein. Insofern hat er mich total überrascht. Und ich finde es natürlich eine große Koinzidenz, dass wir einen amerikanischen Papst haben bei einem amerikanischen Dominator, Donald Trump, über den wir ja sicherlich auch noch werden sprechen müssen und der natürlich mit seiner Politik die Welt dominiert, während die katholische Kirche mit diesem Papst ja sehr viel sichtbarer werden könnte, aber vielleicht kommen wir noch dazu und natürlich damit auch eine Chance hat. Also Amerika gegen Amerika, aber der Mann ist beeindruckend. Ich finde den neuen Papst beeindruckend, also gerade seiner Intellektualität wegen. Vielleicht intellektuell ein bisschen zu leise, aber vielleicht kommen wir noch dazu.
Genau, damit schon der Teaser zum zweiten Teil. Lassen Sie uns ruhig bei der Innenpolitik erstmal starten. Wir haben im Südwesten zwei spannende Landtagswahlen erlebt. In Stuttgart wird vermutlich oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Cem Özdemir in die Villa Reitzenstein einziehen. In Mainz gewinnt Gordon Schnieder. Parallel, das hat man gar nicht so richtig wahrgenommen, hat auch die CSU noch eins über den Latz bekommen, weil sie es nicht mal in die Stichwahl geschafft hat für das Münchner OB-Amt. Das nächste Oktober Oktoberfest wird von einem Grünen eröffnet. Wie startet die Große Koalition in dieses zweite Regierungsjahr gerupft?
Sie haben das wunderbar zusammengefasst. Angeschlagen mit allen drei Parteien. Und ich will es mal zuspitzen, das könnte eine große Chance auch sein, wenn man mal wirklich optimistisch die ganze Angelegenheit betrachtet. Aber von der ersten Sache her ist es natürlich ein ungeheurer Tiefschlag. Für die SPD ein Desaster sondergleichen, denn die SPD war gleich doppelter Verlierer. Also 5,5% in Baden-Württemberg zu erzielen, das ist schon ein Taumeln in Richtung FDP, das muss man sehr ernst nehmen. Und die Sorge, dass die SPD tatsächlich beispielsweise in Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen, die so entscheidend sein werden, weil die AfD dort den Durchbruch plant, da unter 5% bleiben könnte, das ist eine reelle Angst. Das ist also die Sorge der SPD, den Weg der französischen Sozialisten zu gehen, muss man ernsthaft sagen. Also der Verlust, der mögliche Verlust der klassischen starken Partei der linken Mitte, weil sie zerbröselt, weil sie nicht mehr die Augenhöhe zur Kanzlerpartei Union hat. Die momentan, das muss man klar sagen, auch arg gerupft aus diesen beiden Wahlen hervorgegangen ist, aber noch mit einem blauen Auge. Weil, und das ist die eigentliche Ironie, während der Kanzler glaubte, ich gewinne ganz locker, wir gewinnen ganz locker Baden-Württemberg, dann können wir lässig und souverän vielleicht sogar auf Rheinland-Pfalz verzichten. Wenn dort die SPD gewinnt, muss das zu meinem Nachteil nicht sein. Dann haben wir beide etwas gewonnen und damit sind wir in der Koalition gestärkt. Das ist durch das sagenhafte, muss man wirklich sagen, Aufholen von Cem Özdemir, den man auch wirklich als einen großen Triumph der deutschen Integrationskultur begreifen muss. Es ist ja schon ein Phänomen, das sollte man nicht so schnell übergehen, wurde manchmal fast zu schnell gemacht, dass wirklich das erste Mal ein Migrant, den man es auch anmerkt, ich sag mal so, David McAllister hatte einen schottischen Vater, das war bekannt, aber im Namen
Ministerpräsident genau, für die Jüngeren,
spielte aber keine Rolle, auch im öffentlichen Ansehen. Aber dieser anatolische Schwabe, Cem Özdemir jetzt als Ministerpräsident, wie er zu sagen pflegt, das ist schon eine wirkliche, ja, ich würde es fast so sagen, eine Abrundung der Fähigkeit der Bundesrepublik zur Integration und natürlich für Grünen ein enormer Erfolg, weil es ein Comeback ist. Ein Comeback, was man ihnen gar nicht zugetraut hätte nach dem ungeheuren Gegenwind gegen das Heizungsgesetz, gegen auch die Verhetzung in Teilen im Wahlkampf. Und sie sagten es dann zu Recht, dann auch der Sieg von Dominik Krause in München gegen einen natürlich fundamental vergeigt habenden Dieter Reiter von der SPD, der also mit seinem Umgang mit seinen Geldern von Bayern München so ein Desaster aufgerissen hat, das war der dritte Schlag für die SPD und zeigt natürlich, dass diese SPD jetzt ein Faktor ist, der wenig kalkulierbar ist, aber ich habe die Hoffnung, dass Merz und Klingbeil durch die beiden Ausgänge dieser Wahlen eher stärker zusammengeschmeißt werden und das Bewusstsein, dass man eine große Reform, Anstrengung unternehmen muss, eher gestärkt worden ist.
Sie haben jetzt schon die Nahanalyse sozusagen vorweggenommen. Mich würde noch mal das größere Bild interessieren, das sich jetzt dadurch ergibt. Sie haben ein wunderbares Wort neu geschöpft, glaube ich. Ich kann das jedenfalls nicht. Koalitionsanbahnungswahlkämpfe nennen Sie das, was da jetzt passiert. Was müssen junge Leute, die jetzt Politikwissenschaft studieren, eigentlich über das Parteiensystem wissen oder lernen, wenn sie, wie jetzt gerade beschrieben, die SPD nahe 5% sehen, andere Parteien gerupft, die Volksparteienkonzepte ausgedient haben? Wo stehen wir da eigentlich?
Das ist, danke Ihnen, es war so eine Kreation und das liegt manchmal an schönen Podcasts wie dem jetzigen, dass man so einen Begriff dann findet und prägt. Ich habe das Koalitionsanbahnungswahlkämpfe genannt, weil wir das ironische Phänomen haben, dass wir sowohl in Baden-Württemberg wie in Rheinland-Pfalz Wahlkämpfe hatten, in denen nicht mehr es darum ging, dass die eine Koalition von einer anderen unter Führung eines anderen Ministerpräsidenten regelrecht abgelöst wird, sondern es eigentlich nur noch um die Frage geht, wer führt die gleichbleibende Koalition an, das oder beziehungsweise die nächste große Koalition an. Und das ist ja die gleiche Situation wie möglicherweise wieder im Bund. Wir haben es mittlerweile damit zu tun, dass zwei streitbare Koalitionäre gegeneinander Wahlkampf führen, im Wissen darum, wie in Baden-Württemberg, sie werden wieder miteinander koalieren müssen. Es geht also dann nur noch um den Austausch des jeweiligen Amtsinhabers oder eben auch nicht. Und deswegen ist der Wahlkampf, den man betreibt, immer schon die Anbahnung fast schon der nächsten Koalition. Was die Folge zeitigt, dass diese Parteien im Wahlkampf auf die Gefahr hin, danach wieder miteinander koalieren zu müssen, ausgesprochen profillos oft bleiben, weil sie sich nichts antun wollen, weil sie kuscheln, weil sie, das haben wir vor allem bei Manuel Hagel gesehen, dem Herausforderer in Baden-Württemberg, der sich gar nicht traute, Cem Özdemir oder auch den damals regierenden Ministerpräsidenten, also Herrn Kretschmann, wirklich stark anzugreifen, weil er sich sagte, ich fahre lieber im Geleitzug, ich habe großen Vorsprung und so komme ich ins Ziel. Das ist natürlich etwas, diese Profillosigkeit der Parteien, was nur einen stärkt, den permanenten oppositionellen Part, nämlich die AfD. Die AfD hat das große Glück, dass sie als einzige neben der Linkspartei, der es ja ähnlich geht, dass sie als einzige wirklich fundamental Opposition spielen kann. Also mit einem Übermaß an Profil ins Rennen geht, den ganzen Frust kanalisiert, der in großer Menge vorhanden ist und dementsprechend natürlich auch in beiden Wahlen, Baden-Württemberg wie Rheinland-Pfalz, mit mehr als Verdoppelung in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg auch, aber noch nicht ganz auf die fast Verdopplung, aber nicht in Richtung 20, aber in Rheinland-Pfalz fast an die 20% ran. Das heißt, das ist die AfD, ist der Profiteur eines, ich nenne es entpolarisierten sonstigen Parteienprofils. Das, was Habermas, unser großer Philosoph und über 30 Jahre bald Herausgeber meiner Zeitschrift, der Blätter für deutsche und internationale Politik, was Habermas mal demokratische Polarisierung nannte, das ist weggefallen. Das war aber die klassische Situation der alten Bundesrepublik. Wir hatten ein linkes Lager, SPD-Grüne, und wir hatten ein eher konservatives Lager.
Ja, FDP, aber zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir zumindest auf der Bundesebene ja selten den Fall hatten, dass wirklich eine Koalition komplett abgewählt wurde und eine andere kam.
Das lag daran, das hatte einen banalen, das hatte ja einen banalen Grund, das darf man aber nicht
unterstreichen.
Es waren genau, wie Sie auch wunderbar wissen, es waren lange Zeit ja nur drei Parteien, genau. Ja. Und allein die Tatsache, das darf man nicht vergessen, dadurch, dass es nur die kleine FDP war, die wechselte von CDU, CSU zur SPD. Denken wir mal dran. Erst nach 20 Jahren fand das statt, darf man nicht vergessen. Erst 20 Jahre nach Adenauer, nach der CDU-Republik, fand das erste Mal ein Wechsel zur SPD statt. Und das war ein fundamentaler. Also das heißt, der Ausschlag war schon sehr, sehr groß. Und dann hat es sich ja, muss man dran erinnern, sehr geändert, dürfen wir nicht vergessen, als dann tatsächlich Kohl an die Macht kam, stand auf der anderen Seite Willy Brandt mit den Grünen, 1983. Und dann fand noch ein letztes Mal, 98, wirklich, wie Sie sagen, das erste Mal der Fundamentalwechsel statt. Dann war nämlich die FDP raus und es gab Rot-Grün anstelle von Schwarz-Gelb. Das waren aber Wechsel, die es noch in sich hat, wenn ich so sagen darf. Und das ist ein Stück weit heute passé.
Jetzt komme ich auf zwei Stichwörter zurück, die Sie vorhin benannt haben. Bei Baden-Württemberg sprechen Sie von einem profillosen Wahlkampf oder einem vielleicht profillosen Kandidaten. Man könnte aber auch konstruktiv sagen, das war ein Wahlkampf der Union, der extrem in der Mitte war. Als jemand, ich wohne da nicht, ich komme da nicht her, aber von Berlin betrachtet, hatte ich den Eindruck, da ist jemand unterwegs, der wirklich in der Mitte diesen Wahlkampf fair gewinnen will.
Ja.
Also natürlich gab es da die medialen Eskapaden, es gab das Video etc. Aber muss man nicht auch sagen, hier wird dummerweise ein richtiger Wahlkampf bestraft mit einer Wahlniederlage?
Ja, aber die Frage ist, warum kann er so bestraft werden? Natürlich war das Video ein Coup. Ich würde aber wirklich den Grünen abnehmen, Özdemir. Das ist vielleicht wirklich eine eigenmächtige Aktion einer Grünen. Kollegin aus dem Bundestag, also mir war ja gar nicht im Bundestag, aber einer Bundestagsabgeordnete war, die es herausgeholt hat. Übrigens, etwas Erwartbares, muss man deutlich sagen. Normalerweise muss ein Wahlkampf derart professionell vorbereitet sein. Und jetzt kommt der Punkt, dass ein Spitzenkandidat, wenn zwei Wochen vor dem Einlauf, vor dem Ende, so ein Video rausgeholt wird, in der Lage ist, anders zu reagieren, als zu sagen, Ach ja, das stimmt. Das war Mist. Und meine Frau hat mir auch gleich am nächsten Tag den Kopf gewaschen. Mhm. Also, ich will damit sagen, und das ist der einspringende Punkt, das war der Fehler, es folgten ja weitere. Und meine These ist, wäre Herr Hagel nicht des Glaubens gewesen, ich muss kein sonderliches Statur, keine Statur gewinnen, kein sonderliches Profil, hätte er eben nicht diesen profillosen Wahlkampf geführt, der fair war, keine Frage, dann wäre er bekannter gewesen, dann hätte auch dieser Fehler nicht so ganz ins Kontor schlagen können. Er hat sich aber, und ich verstehe das übrigens auch, weil er nicht gerade ein charismatischer Mann ist, und weil er sich sagte, ich gehe eher ins Risiko, wenn ich mit einem ausgesprochen profilierten Mann wie Özdemir, Bundespolitiker, weit bekannter, wenn ich mit dem mich duelliere, gehe ich ein Risiko ein. Also bleibe ich unkennbar, und das ist ihm auf die Füße gefallen, weil am Ende dieses verfluchte Video aus seiner Sicht rauskam, und dann kommt noch hinzu, und das ist natürlich wirklich manchmal auch nicht ganz fair, also, gibt das zu, ich kann den Unmut der Union auch verstehen, aber ein Unmut aus eigenem Fehler. Aber am Ende ist es dann so, dann spielen die Medien natürlich eine Rolle. Dann kommt dieses unsägliche Auftreten noch, also alles Kleinigkeiten, aber es ist ja spannend, das mal zu bilanzieren, im Lehrerzimmer dazu, sie erinnern sich, wo er eine ganz schlechte Figur abgibt, ja, ja. Nicht nur, weil er den Treibhauseffekt, danke, ja, genau, nicht erklären kann, sondern weil er auch die Lehrerin noch anherrscht. Aber das ist natürlich auch dann geschnitten, ne? Man darf nicht vergessen, eine sehr, sehr ungünstige Situation für ihn. Er verliert also die Fasson, er verliert am Schluss dann auch das, was er eigentlich haben wollte, Souveränität, wie Sie sagen, Lässigkeit vielleicht auch, in der Angst, der Vorsprung wird aufgeholt. Und am Schluss war es so. Und das ist, finde ich, auch schon dem Umstand geschuldet, das muss man sehr deutlich sagen, das hat die Union in Baden-Württemberg auch selbstkritisch so jetzt gesehen, dass eben Manuel Hagel nach wie vor ein ungeheuer, junger, unerfahrener, nicht gerade national profilierter, sondern mit seinem Hochschwäbisch, nenne ich das mal, ja, also Özdemir, Sie kennen ja alle den alten Spruch, wie sagt der Schwabe immer, wir können alles außer Hochdeutsch, ja, also es ist ja schön, aber wenn man so schwäbelt wie Herr Hagel, ja, also dann kommt eben der Sparkassen, die Direktor der Gemeinde Esslingen oder Esslingen, was es war, oder Ehingen oder so, kommt dann eben doch sehr zum Ausdruck. Dagegen ist dann ein Özdemir eben sehr viel profilierter und eben doch eine andere Figur gewesen. Und das zeigt dann doch auch ein grundlegendes Problem, das muss ich schon deutlich sagen. Es ist ein Problem unserer Volksparteien in Gänze, dass die starken Figuren auch fehlen. Eine Union, die hätte vor 30 Jahren noch in der Spätzeit, ja, von Lothar Späth, hätte sie in Baden-Württemberg gestandenere Figuren gehabt. Und die SPD, und über die SPD müssen wir gar nicht reden, die hat noch ein viel größeres Problem.
Aber mit genau so einer Person hat die Union jetzt in Rheinland-Pfalz gewonnen, Fragezeichen?
Nein, genau deswegen nicht, weil Herr Schnieder diesen Fehler erstens nicht gemacht hat und weil er eine weit größere, gestandenere Bodenständigkeit gehabt hat. Sie haben nicht völlig unrecht. Ich will gar nicht behaupten, dass der Schnieder jetzt nun Charismatiker war. Das wäre lächerlich. Aber Schnieder,
wir sprechen ja zwei Rheinland-Pfälzer, muss man dazu
sagen.
Ja,
das ist ja witzig. Wo kommen Sie
aus Andernach?
Andernach? Ja. Ah, das ist ja großartig. Die Stadt der essbaren Gemüses.
Genau so.
Ja, Andernach ist toll.
Das größte Kaltwassergeysir der Welt.
Großartig. Hatte ich mal einen guten alten Bekannten, als ich in Würzburg, dieser wunderbaren Stadt, in die ich ja gerne dieses Jahr gekommen wäre, wenn mich der Generalsekretär gefragt hätte zum Katholiken Tarawa. Nein, keiner Scherz. Aber ich habe da mal 2 Jahre studiert, deswegen habe da eine sehr schöne Erinnerung. Wünsche Ihnen also einen tollen Katholikentag. Aber jedenfalls wollte ich sagen, dass diese Situation, wir beide kennen es doch, seien wir doch ehrlich, es war doch in Rheinland-Pfalz anders. In Rheinland-Pfalz war die Lage so, dass die CDU darunter gelitten hat, dass sie gegen diese sehr bodenständige SPD mit 2 wirklich hochbeliebten Kandidaten über die Jahre angetreten. Kurt Beck, ja, nah bei der Leit, wie wir das erlebt haben. Damals übrigens auch schon gegen eine Union, die nicht mehr die Tuchfühlung hatte. Willmann, wenn Sie sich erinnern, Wilhelm und dann danach. Also alles, was nach Bernhard Vogel kam, der Rheinland-Pfalz verließ mit den Worten, weil ich Gott schütze Rheinland-Pfalz. Ne? Danach ging es auch bergab mit der Union. Dann kam
auch mal Präsident des ZDK gewesen.
Auch sogar das.
Natürlich.
Ist ja toll. Ist ja toll. Ja, das wusste ich gar nicht. Er war immer ein. Ja, wir müssen aufpassen. Wir müssen jetzt mal eine Rheinland-Pfalz. Wir machen mal eine Rheinland-Pfalz-Sendung.
Sehr gerne.
Da könnten wir mal richtige Anekdoten erzählen. Ich könnte so Bernhard Vogel so viel erzählen. Es gibt irre Geschichten zu Bernhard Vogel.
Es gibt auch einen Podcast mit mir und Bernhard Vogel.
Echt wahr?
Ja.
Also, den höre ich mir an.
Ja.
Muss ja ein super Typ gewesen
sein. Wir setzen die Links rein in die Shownotes.
Absolut. Ich habe ihn nie persönlich erlebt, aber jetzt bleiben wir mal Schluss machen. Aber es gibt so tolle Anekdoten auch von Bernhard Vogel mit Helmut Kohl.
Stimmen alle.
Ja, wahrscheinlich. Wenn ich über die eine erzähle, da würde er vielleicht aus dem Himmel rügen, wenn ich ihn erzähle. Ja. Hier erzähle. Nein, erzähle ich nicht. Hier machen wir ein andermal. Wir verlieren uns, also abdeck weg von Andernach. Muss aber alles rein, das schneiden wir nicht raus. Ja. Witzig, passt zu dem Podcast. Also, weg, jetzt gehen wir ernst und zurück zu Rheinland-Pfalz. Was ist der Punkt? Dieser Gordon Schnieder, den davor kaum einer kann. kannte. Der Bruder, interessanterweise, unseres Bundesverkehrsministers. Dieser Gordon Schnieder war für Rheinland-Pfalz genau der Richtige. Hätte ich am Anfang auch nicht, muss ich gestehen, auch nicht gedacht, weil ich hätte den Amtsbonus von Herrn Schweizer, hätte ich höher eingestuft, weil ich des Glaubens war, okay, Alexander Schweizer war aber eben, das habe ich immer gesagt, lange nicht der Charismatiker vom Schlage Dreier. Dreier lebte durch ihre Anmutung, durch auch ihre Krankheit, durch das Ethos, durch die Empathie, die sie mitbrachte. Und sie war übrigens, ich habe das nochmal rekonstruiert, sie war dann vor dem Unwetter, das war nach ihrer letzten Wahl. Mhm. Also, das musste Alexander Schweizer ausbaden. Mhm. Sie wurde gewählt noch vor der, und sie war noch in der Lage, damals einen großen Vorsprung wieder wettzumachen. Das ist Kurt Beck auch immer gelungen. Mhm. Also die CDU, das wissen wir ja beide, war eigentlich die angestammte Partei in einem sehr konservativen Land von Reben und Rüben, so ist er, Rheinland-Pfalz. So, und dieser Schnieder hat es sehr geschickt gemacht. Er hat nämlich, die FAZ hat so schön getitelt, Pirmasens statt Paris. Warum? Weil Klöckner, die davor, ich glaube zweimal sogar Kandidat.
Zweimal.
Mhm. Und mit ihrer besonders überfliegenden Weise, Shishi und Smart, aber mit einem gewissen Schick durch die Lande eben nicht den Boden behafteten Rheinland-Pfälzer traf. Das hat der Schnieder geschafft. Und darüber ist, und das ist erstaunlich, und Rheinland-Pfalz bestätigt auch, dass man schon, wenn eine Partei wie die SPD nach 35 Jahren an der Regentschaft das Land dann doch müde gemacht hat und offensichtlich auch wirklich in manchen Bereichen, das war ja vor allem die Bildungsfrage, ganz entscheidend, nicht mehr den Ton des Landes getroffen hat, dass dann ein sachlicher Mann wie Schnieder das Land übernehmen kann. Und das ist der Unterschied übrigens auch zu Hagel. Hagel trat an mit den Worten, ich bin der bessere Kretschmann. Da hat Kretschmann gesagt, mit Verlaub, mein Mann ist Özdemir. Also der hat versucht, sich so in die Tradition eines Grünen zu stellen, also gar nicht anzuecken. Das hat Schnieder nicht gemacht. Schnieder hat durchaus mit den inhaltlichen Punkten sehr versucht, Politik zu machen. Das hat mehr verfangen als in Baden-Württemberg.
Jetzt sagen Sie Bildung, und das führt mich zu dem anderen Stichwort, das Sie vorhin schon mal erwähnten, nämlich die Stärke der AfD oder aber im Grunde genommen der Angriff auf die demokratische Polarisierung nach Habermas, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Mhm. Wir hatten in Rheinland-Pfalz das Top-Thema Bildung, in Baden-Württemberg das Top-Thema Wirtschaft. Dagegen aber eine AfD, und darauf will ich jetzt zurückkommen, die schuld daran ist, dass wir jetzt nur noch, wie haben Sie es formuliert, Koalitionsanbahnungswahlkämpfe erleben, weil sie in beiden Fällen an die 20% gekrannt sind. Genau. Das heißt, sie setzen einen ganz anderen Ton. Frohnmeier, den man in Baden-Württemberg gar nicht gesehen hat als Spitzenkandidat, hat gefordert, wir werden rückführen, bis die Startbahn des Flughafens Stuttgarts glüht. Der Spitzenkandidat der AfD in Rheinland-Pfalz hat ähnlich formuliert. Also die AfD kommt durch mit Remigrationsfantasien in allen Wahlprogrammen, die wir dieses Jahr noch erleben werden. Zumindest da, wo sie schon vorliegen, kann man das jetzt schon nachlesen. Und gleichzeitig erleben wir aber, siehe Vetternwirtschaft, siehe andere Vorwürfe, siehe die Verfassungsschutzdebatte, es ist kein Kraut gegen diesen Erfolg gewachsen.
Ja, absolut. Und das Dilemma ist, dass offensichtlich sich die Wut, die Frustration so tief in die Bevölkerung reingegraben hat, übrigens weit über die Arbeiterschaft hinaus. Die AfD ist natürlich längst die neue Arbeiterpartei, das ist die Tragik der SPD, und ich habe auch große Zweifel, ob sie in der Lage ist, diese Arbeiterschaft wieder zurückzugewinnen. Aber es geht weiter. Die AfD ist auch mittlerweile, und gerade in einem Land wie Rheinland-Pfalz ist das sichtbar, sie ist im Kleinbürgertum auch angekommen. Und das ist übrigens auch das, wo jetzt versucht, diese AfD in Rheinland-Pfalz noch mehr Boden zu gewinnen. Sie versucht jetzt, kleine Lokale, Weingüter zu übernehmen, zu lokalen Anlaufstellen zu machen, vor allem natürlich auf dem Land, wo sie ihre meisten größten Erfolge erzielt, um dort sich als die Kümmererpartei genauso zu präsentieren wie im Osten. Also die Leute an ihrer Wut, an ihrer Frustration zu kriegen, übrigens gerade auch in schwachen Zeiten, das ist ja ein Problem, wo Infrastruktur zum Teil abgebaut wird, wo Unsicherheiten aufbrechen und natürlich, und das ist das größte Drama, diese Koalition, die GroKo, bei der sich viele erhofft haben, sie wird zumindest weniger streitbar, weniger kakophonisch, also nicht nur als ständige Streitkoalition regieren, das Gleiche weitermacht wie die Ampel. Das ist Sprengstoff, und das macht den Unmut im Lande so groß und lässt die AfD genau zu dem erstarken, wie sie es nennen oder wie sie es benannt haben, nämlich zu dem Faktor, würde ich sagen, der diese Zwangsläufigkeit bloßer Koalition unter den immer gleichen mit sich bringt. Und wenn wir noch weiterschauen, mal den Blick nur mal nach Osten, dann droht mit Sachsen-Anhalt, wo die AfD, ich bin ziemlich sicher, wo die stärkste Partei werden wird. Ich nehme nicht an, dass sie die absolute Mehrheit erhält. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Aber lassen Sie 38% kriegen und lassen Sie noch die kleineren Parteien, beispielsweise selbst die SPD, die Grünen kommen sowieso nicht rein, die FDP kommt nicht rein. Vielleicht kommt das BSW wird wohl reinkommen, aber selbst das ist nicht sicher. Und dann kommt möglicherweise die SPD auch nicht rein. Es gibt gute Möglichkeiten, dass die SPD auch zerrieben wird, weil natürlich in der Auseinandersetzung um das stärkste Amt, um die stärkste Kraft, viele dann eben den Weg wählen, wie bei der SPD in Baden-Württemberg, dass sie sich dann doch lieber für den stärkeren Kandidaten der Wahl entscheiden. In Württemberg waren es die Grünen, es könnte in Sachsen-Anhalt die CDU werden, aber dann werden möglicherweise gegen die AfD alle anderen Parteien gezwungen sein, eine Allparteienkoalition zu bilden. Und das ist natürlich für die AfD ein so gefundenes Fressen, weil sie jedes Mal sagen kann, guckt euch an, das sind doch die alten Blockparteien. Das ist der antifaschistische Block. Wir sind die einzige Opposition. Und davon lebt und zehrt diese AfD. Das ist halt auch der Fluch der Tatsache, dass sie sich nie beweisen muss. Sie profitiert davon, dass sie nur Protest kanalisieren kann, mit ihren immer radikaleren Forderungen, muss man deutlich sagen. Übrigens auch, wie Sie sagten, der Vetternwirtschaftsvorwurf an ihr abprallt, auch die Radikalisierung, die immer größer wird, gerade bei der Jugend, die neue Generation Deutschland, ist ja nicht minder aggressiv und reaktionär. Im Gegenteil, sie ist sogar radikaler als die Alternative für die junge Alternative mit ihren Remigrationsforderungen. Aber das prallt alles ab, weil das Frustventil, der Wunsch, einfach den Unmut loszuwerden, mittlerweile weit greift auch in Kreise, ich erlebe das ja selber in alten Freundschaftskreisen, Freundeskreisen, in Kreisen, die früher alle CDU gewählt hätten. Die aber mittlerweile so an dem Punkt sind, einmal habe ich ihnen vielleicht doch die Stimme gegeben, also beim nächsten Mal überlege ich. So ist die Haltung.
Ich will noch einen Punkt bleiben bei den Landtagswahlen, weil Sie gerade Sachsen-Anhalt schon erwähnt haben. Mhm. Da wird etwas sehr Interessantes passieren aus unserer spezifischen ZDK-Perspektive. Mhm. Das Wahlprogramm liegt ja bereits vor. Es ist ein Regierungsprogramm, so ist es, glaube ich, selber tituliert von Seiten der AfD. In diesem Programm werden die Kirchen, die beiden großen Kirchen, muss man jetzt fairerweise sagen, explizit angegriffen. Es geht um Sonderleistungen, die man nicht mehr sieht. Es geht um Mittelkürzungen. Anders als die kleinen, frommen Kirchen, die eben noch christlich sind aus Sicht der AfD, die großen sind es einfach nicht mehr, weil zu woke. Wir sehen gleichzeitig in Rheinland-Pfalz, da habe ich zumindest Auswertungen gesehen, dass Katholiken weniger stark die AfD gewählt haben. Wir sehen immer wieder ökumenische Wahlaufrufe, also die Kirchen tun, was sie können. Aber ich frage mich auch selbstkritisch, tun wir das Richtige? Werden wir gehört? Oder ist der größte Erfolg, den wir uns überhaupt nur wünschen können, dass wir nicht noch weiter dem ganzen Auftrieb zuführen? Naja,
ich muss Ihnen gestehen, böse gesagt, Sie können es ja nur falsch machen, um so einen Satz zu sagen. Der Witz ist doch der, wenn Sie sich stärker politisch einmischen, was ich übrigens sehr präferieren würde. Ich bin ja evangelischer Christ, ich würde sagen, meine Kirche ist ja in der Hinsicht immer ein bisschen da noch säkularer, so der Vorwurf ja gerade eben der Konservativeren, dann noch säkularer ist sie ja immer in dem Sinne politischer in ihrer öffentlichen Äußerungsfreudigkeit gewesen. Wenn sie das wären, was ich übrigens glaube, sie unbedingt sein müssten, ich habe mir den Katholikentag ja auch in seinem Programm mal angesehen und ich sage auch gerade, und da sind wir schon bei der Parallele, was ist denn die AfD in gewisser Weise? Die AfD ist natürlich eine Partei der völligen Unchristlichkeit, würde ich erst mal sagen, zunächst mal.
Das sagen auch wir.
Das sagen Sie auch, zu Recht, für mein Verständnis. Aber sie ist natürlich in gewisser Weise sowohl der Ansprechpartner der Evangelikalen hier im Lande mittlerweile, sie ist es aber auch vor allem im internationalen Geschäft. Sie ist die präferierte Partei von Donald Trump, der explizit gesagt hat, wir unterstützen alle rechtspatriotischen, nennen wir es christlich-reaktionären Parteien. Das ist von daher auch die präferierte Partei, die AfD. Neben Orban, neben Le Pen, was ja eigentlich auch erstaunlich ist, weil natürlich diese Parteien im Kern keine wirklich christliche Überzeugung im Sinne der christlichen Nächstenliebe oder überhaupt der christlichen Tugenden verkörpern, sondern eigentlich ein rückwärtsgewandtes Menschen-Frauen-Familienbild, was eigentlich eher reaktionären Zuschnitts ist. Das ist wahrscheinlich unser beider Überzeugung. Absolut. Das Interessante ist nur, es passiert ihnen natürlich schon so, dass sie angreifbar werden, weil genau der Vorwurf, der übrigens ja auch die evangelische Kirche trifft, ihr seid zu säkular, ihr widmet euch nicht dem wirklichen Christlichen, wird immer dann erhoben, wenn man sich politisch äußert. Ich glaube bloß trotzdem, und ich will das mal sehr deutlich sagen, ich halte sie für meinen Verständnis sogar eigentlich für viel zu zurückhaltend. Da sind wir auch gleich noch beim zweiten Thema, weil ich glaube, es ist eine Zeit, in der alle Kirchen, meine übrigens auch, die evangelische, sehr aufgerufen sind, deutlich, auch gegen einen Krieg beispielsweise, der mit absolut christlicher Semantik gegen den Iran geführt wird. Da ist von Praying, das nehmen wir vielleicht gar nicht ernst, weil es so obszön seitens der Regierung Trump betrieben wird, aber es ist ein auch christlich grundierter Kreuzritterzug mit Mr. Hexe, Sie kennen ja sein Logo auf der Brust, ja? Gott mit uns, und also das ist, oder wie es Gott will, Deus vult, ne? Wie es Gott will. Das heißt, es ist, und auch wenn der Trump natürlich die Inkarnation des Unchristlichen ist, ist es eine absolute Instrumentalisierung bei gleichzeitiger Bereitschaft der Evangelikalen, Trump sich zur göttähnlichen Heilsfigur ausgewählt zu haben. Und ich glaube schon, dass es da, ganz ungeachtet der Frage, ob es ihnen dient, sage ich mal ganz ehrlich, auch meiner Kirche, der evangelischen, würde ich das sagen, es ist eine Notwendigkeit, gegen diesen absoluten Missbrauch des Glaubens die Stimme zu erheben. Und ich will mal eine große Parallele ziehen, eine ganz große Parallele. Wir waren alle damals sehr beeindruckt. Ich bin ja ein bisschen älter als Sie, wenn ich das sagen darf. Aber ich war sehr beeindruckt. Hat unsere Kindheit, die 80er Jahre geprägt, wie Johannes Paul II. Gegen den Kommunismus zu Felde gezogen ist. Also gegen das Regime aus seinem eigenen Umfeld, wo er eine Stimme der katholischen Kirche war, die sagte, das ist nicht christlich. Das hat so. Sicher hat er wahrscheinlich, ich kann mich gar nicht so erinnern, wie er wahrscheinlich hat er auch gegen gegen die Hochrüstung auch propagiert, aber es war vor allem eine klare antikommunistische Stimme. Und das war etwas, was der Kirche ja unwahrscheinlich Reputation auch zugespielt hat. Auch der katholischen Kirche, auch im Weltlichen, aber auch, ich würde sagen, im Christlichen. Weil natürlich, klar, es war die Lage einfacher. Der Kommunismus war klar antiklerikal. Das ist, ich verstehe Ihre Schwierigkeit. Hier kleidet sich aber ein Donald Trump, es kleidet sich auch die AfD, eine absolut, man müsste ja eher sogar sagen, eine neuheidnische Bewegung. Gucken Sie sich Höcke an, das ist ja nichts Christliches. Das sind ja neuheidnische Ideen. So, aber sie kleidet sich in den Mantel des Christentums und ich glaube, man muss sie an dieser Unchristlichkeit hart attackieren. Andernfalls, glaube ich, verlieren wir nicht nur Anerkennung, auch die christlichen Kirchen, sondern wir verlieren auch einen großen Kampf, der gegenwärtig ausgetragen wird.
Ich folge jetzt Ihrer Entführung hin zur internationalen Ebene. Ich will das aber gerne nochmal kommentieren, weil ich glaube, es geht viel um das Benennen eigener Verantwortung. Sie sagen also im Grunde genommen, als hätten Sie unsere Papiere alle gelesen. Sie argumentieren ja genauso, wie wir es tun, indem wir eben sehr deutlich dekodieren, was alles nicht christlich ist an bestimmten politischen Überzeugungen. Aber zum Benennen der eigenen Verantwortung gehört auch, mit Blick auf die USA, Sie skizzieren das ja sehr passgenau, dass dort der Neointegralismus auch deswegen Fuß fasst, weil es eben eine Melange gab aus evangelikalem und katholischem ideologischem Überbau. Ja. Also auch dort können wir uns als Katholiken nicht zurücklehnen und sagen, das sind die irren Evangelikalen, sondern wir haben in den 70er, 80er Jahren massiv dazu beigetragen als katholische Kirche, dass dort diese Massenmobilisierung ermöglicht wurde mit einem ideologischen Überbau. Und der Elefant im Raum, den wir jetzt noch nicht benannt haben, ist natürlich der Irankrieg. Ja. So, der tobt jetzt, wir zeichnen heute am Freitag auf, es ist der 27. März, also ungefähr einen Monat, gibt es einen US-israelisch geführten Krieg gegen den Iran. Der Iran schießt zurück, und zwar nicht nur in die Region, sondern auch in 4000 Kilometer entfernte Stützpunkte der Amerikaner und Briten und beweist damit, dass man auch europäische Hauptstädte treffen kann. Wir erleben eine Verflechtung des Ukraine-Russland-Krieges, weil es eben nicht nur ein geostrategischer, sondern eben auch ein Handelskrieg ist. Und in all dem stellt sich erstmal die Frage, ob das Völkerrecht an sein natürliches Ende gekommen ist.
Absolut in der Sache. Brutal durch Donald Trump, das muss man einfach sagen, ausgehebelt, aber natürlich nicht als rechtliche Materie. Wir müssen hochgradig unterscheiden. Und das ist das eigentlich, da bringen Sie es quasi absolut auf den Punkt, was die Gratwanderung ist, auf der die eine Seite, und ich sage auch die Rechtsautoritäre, übrigens auch die AfD, mit Begeisterung, übrigens manchmal auch, darf man auch dazu sagen, sekundiert von einer altlinken, marxistisch oder orthodoxen Linie, die immer schon gesagt hat, ist Völkerrecht ist eine Imagination. Das wird sowieso immer nach der Dominanz der Supermächte gehandhabt. Das ist die Tonlage, auf der die AfD mit Begeisterung einstimmt. Herr Frohnmeier, Sie haben ihn genannt, andere könnte man auch nennen, die sofort gesagt haben, hier zeigt sich am Falle des Irans, an der Völkerrechtswidrigkeit, es sind rein die Interessen, die dominieren. Das Völkerrecht ist nichts. Und das ist natürlich, jetzt kommt es, das ist natürlich das auch, was expresses Verbis Donald Trump gesagt hat. Ungeheuerliche Sätze Anfang des Jahres in einem großen Interview mit der New York Times. Ich brauche kein Völkerrecht. Das Einzige, was mich interessiert, ist meine Moral, sind meine Prinzipien.
Gesunder Menschenverstand, ich glaube, so steht es auch beim Board of Peace im Mission Statement.
Genau. Und es ist dann wiederum auch noch grundiert, man könnte das lange ausführen, auch grundiert in der NSS, National Security Strategy, in der New National Defense Strategy, die ja ein völlig anderes Weltbild skizziert als das, was wir übrigens auch gewohnt waren. Wir sind nicht mehr der Westen. Das ist der fundamentale Bruch. Als wir das letzte Interview führten, waren wir noch nicht so weit, Anfang letzten Jahres. Also das ist auch das, was wirklich für uns, da müsste man viel länger sprechen, was für uns einen so fundamentalen Bruch bedeutet. Alles, was wir, wenn wir denn im Westen groß geworden sind, internalisiert hatten, als quasi wirklich ewige Partnerschaft, als eine Allianz, die uns überlebt, die wir eigentlich als unverbrüchlich angenommen hatten. Die westliche, mit den amerikanischen, mit dem Amerika, diese wird von Donald Trump zerschlagen zu einer Feindschaft gegenüber der EU, wie er es selber nennt, in einem Partnerschaftsverhältnis zu nur den reaktionären Kräften und mit der Vorstellung, ich nehme mir in einer Radikalisierung der Monroe-Doktrin von 1823, ich nehme mir nur den Westen vor im Sinne des großen Amerikas. Südamerika, Mittelamerika, Venezuela hat er schon, Kuba überlegt er, also Kuba hat er nicht, aber er will ein Regime implementieren, das ihm gefällig ist. Kuba wird überlegt und natürlich, das ist die irrsinnige Konstante, Grönland, nicht? In Erweiterung der Vorstellung, also was da oben noch uns zentral tangiert, auch was Ressourcen anbelangt, aber auch ob purer Größe. Die Idee von Trump, und das ist eben der Irrsinn, ein reiner Narzissmus, selbstbezüglicher Art. Wir bringen in der nächsten Ausgabe einen großen Text, der überschrieben ist Kleptocracy, also der auch deutlich macht, dass es ihm auch dabei immer um Mehrung des eigenen Vermögens geht.
Ja, aber funktioniert das gerade? Also,
nein,
das
funktioniert nicht.
Aber fällt ihm das jetzt nicht gerade komplett auf die Füße, weil dieses Quick rein und raus sich jetzt gerade nicht materialisiert, weil wir jetzt am 30. Kriegstag angelangt sind? Sind das nicht 29 zu viel?
Sie haben völlig recht, aber wir müssen einen Punkt eben noch machen. Was seine Zerstörung, wir waren ja noch beim Völkerrecht. Er hat damit natürlich die Abrissbirne ans Völkerrecht angesetzt. Aber es kommt natürlich für die Kräfte des Westens, die noch an der westlichen, alten übrigens auch Überzeugung von Wilson über Roosevelt, die von Amerika maßgeblich in Gang gesetzte Völkerrechtstradition festhalten wollen, das müssen wir schon, übrigens nicht nur, weil wir moralisch im Recht, auch mit Habermas und anderen, dass das quasi die Moral in dem Völkerrecht geronnen ansehen, sondern auch, weil wir aus Interessen als Europäer ein Interesse daran haben, dass die rechtliche Substanz erhalten bleibt. Wir müssen dieses Völkerrecht weiter verteidigen, auch gegen einen Trump. Und jetzt kommt die zweite Seite hinzu, der, auch da muss ich auf einen Text in den nächsten Blättern, jetzt in den aktuellen sogar, weil Robert Kagan, ein großer Autor, der selber sagt, Trump selber tut sich den größten Tor damit an, und das meinten Sie ja auch, diese Frage, weil er in völliger Verkennung der Tatsachen eine Weltordnung zerschlägt, offensichtlich im Iran, in völliger Unterschätzung, wie der Iran reagieren könnte. Man sieht ja bei Trump sowieso, dass der Mann von einem Tag auf den anderen, und das ist schon hochgegriffen, wahrscheinlich von einer Stunde auf die nächste, denkt, umschlägt und überhaupt keine Folgenabschätzung tätigt. Aber dieses Momentum, dass er gleichsam nicht nur eine Völkerrechtsordnung aufs Spiel setzt, sondern auch eine fragile Weltordnung, Versorgungen, offensichtlich hier die Energieversorgung, wie auch andere Formen einer Vernetzung, so radikal zerstört, dass sie am Ende Amerika selbst hochgradig schon. Das ist ein Reflex und der uns natürlich alle, das ist die Situation, in eine prekäre Situation bringt, weil wir von dem Krieg, auch wenn es nicht unser Krieg ist, hochgradig betroffen sind und natürlich jetzt obendrein von den Amerikanern aufgefordert sind, uns sogar im Zweifel in diesem Krieg zu beteiligen.
Und die Kritik, die da vorgetragen wird, ist insofern bemerkenswert, ohne dass ich den Artikel gelesen habe, dass sie von Kagan kommt, der noch der ideologische Stichwortgeber von George W. Bush war. Also das ist ja sozusagen bereits ein Republikaner der alten Schule. Und da merkt man ja auch nochmal die Sollbruchstellen innerhalb des amerikanischen Parteiensystems.
Muss man dazu sagen, völlig richtig. Dieser Mann ist umgeschlagen gewissermaßen von einem harten Verteidiger. Und das darf man auch als Unterschied nie klein machen. Der Irak-Krieg wurde damals von umgefallenen ehemaligen Trotzkisten mit einem Demokratisierungsanspruch. Das soll man nicht geringschätzen. Die wollten ja wirklich einen Regime-Change machen, mit irrsinniger natürlich Allmachtsforschung, aber der glauben, wir organisieren die ganze Welt. Diesen Anspruch hat ja Trump gar nicht. Er will ja gar keine Demokratisierung. Und er hat in Venezuela nur einfach das eine Regime autoritärer Art durch das nächste ersetzt, mit dem Wunsch, das ist mir zuträglich in Amerika. Und das ist der entscheidende Punkt, das heißt, und der zweite Punkt, so ganz wichtig zum Irak als Unterschied, auch wenn, und wir wissen das ja, die großen vermeintlichen Beweise über Weapons of Mass Destruction alle gefälscht waren, damals machten die Amerikaner überhaupt noch Anstalten, zu den Vereinten Nationen zu gehen und Beweise vorzulegen. Ja. Das macht Trump gar nicht mehr. Reiner Dezisionismus im Sinne von Carl Schmitt, der Führer entscheidet, was das Recht ist.
Total richtig und das fällt jetzt komplett aus, zumal jetzt auch sogar eine alternative Gremienstruktur geschaffen wird, eben über das Board of Peace. Aber lassen Sie uns bei dieser interessanten Aussage von Ihnen bleiben, es ist nicht unser Krieg. Also es ist ja längst unser Krieg. Ja. Also wir sind natürlich gerade in einer semantischen Debatte gefangen, in der wir darüber nachdenken, ob das jetzt ein völkerrechtswidriger Krieg ist oder nicht. Eine Debatte, die auch der Bundespräsident selber befeuert hat mit seiner Rede im Auswärtigen Amt vor wenigen Tagen. Die Frage ist doch, wie kann sich Europa hier positionieren, während man wieder einmal total darunter leidet, dass man offenbar mit Doppelstandards unterwegs ist in der Welt? Der globale Süden wundert sich erneut, dass man sich total ziert, dem Kind einen Namen zu geben, dass es ein Krieg ist, der von manchen als illegitim und illegal bezeichnet wird. Gleichzeitig erlebt man, wie Russland gerade wirtschaftlich total davon profitiert, weil es wieder durch den Ölhandel davon finanziell am Ende profitieren kann, weil bereits auf Wasser befindliches Öl gerade veräußern kann und damit die Wirtschaft zumindest stabilisieren kann, vielleicht sogar verbessern. Also wer kann hier eigentlich noch Nutznießer sein an einer solchen Situation?
Naja, es ist in jedem Fall, und das muss man ja zunächst mal feststellen, wenn es denn stimmt, und ich bin davon absolut überzeugt, ich kann auch die rechtliche Lage versuchen zu subsumieren, wenn es ein völkerrechtswidriger Krieg ist, und dafür spricht allein die Tatsache, dass ein Präventivkrieg, es gibt keine Präemptivkriege, die also weiter ausholen, einfach Regime beseitigen, aber es gibt präventiv, im ganz engen Umfang gibt es die Legitimation, präventiv loszuschlagen. Das verlangt aber, dass es eine Intention eines anderen Staates gibt, einen anderen Staat zu vernichten. Das kann man im Fall des Irans auf Israel bezogen sogar durchaus
absolut
unterstellen und als gerechtfertigt ansehen, weil der Iran in seiner Verfassung, besonderer Art, aber jedenfalls ein absolutes feindliches Regime gegenüber Israel ist und mit Vernichtung. Das ist völlig richtig. Aber es wird schon schwierig bei der Frage, sind die Massenvernichtungswaffen da? Sind sie da? Da hat noch Trump vor einem Jahr gesagt, wir haben sie alle vernichtet. Der Beweis ist nicht erbracht. Und das Zweite, was er nicht erbracht hat, ist die Bereitschaft zum sofortigen, die Vorbereitung direkten Schlages. Diese drei Faktoren sind nicht vorhanden. Das heißt, und sie sind auch nicht mal anheischig gemacht worden, vorgelegt zu werden. Das heißt, es gibt in dem engen Rahmen keine Legitimation. Und warum ist dieser Rahmen so eng? Wir müssen uns vorstellen, was passieren würde, wenn jeder quasi aus völkerrechtlicher Grundierung behaupten könnte, ich habe das Recht zu einem Präventivschlag, dann wäre gewissermaßen die Friedensordnung, und die war zunächst einmal das große Ziel des Völkerrechts nach 45, um Kriege derart, wie wir sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt haben, zu verhindern, dann wäre diese Völkerrechtsordnung eine fast schon permanente Kriegsordnung, weil jeder Staat für sich reklamieren könnte, ich führe einen Krieg in präventiver Absicht. Also das ist ein ungeheuer enger Rahmen. Deswegen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, muss man natürlich die Akteure, die wir jetzt zu diskutieren haben, ganz genau nach ihrer Bedeutung unterscheiden. Und ich will mal die drei, die mich jetzt interessieren, uns okay. Beide wahrscheinlich, ja. Mal unterscheiden.
Legen Sie mal los.
Bundesregierung, Bundespräsident und durchaus, ich bin ja heute, das freut mich sehr, Zentralkomitee der deutschen Katholiken, mal die katholische Kirche. Was hatte der Kanzler für ein riesiges Problem, um mal an dem wichtigsten Akteur zu bleiben? Er hat ein riesiges Problem, dass er in einem fatalen Überschuss, was ich erst sehr verstand, sehr an Donald Trump rangerückt war, was ich am Anfang sehr richtig fand. Er musste Trump bei der Stange halten, weil er, und das war noch lange vor dem Irankrieg, weil er wusste, wir brauchen Trump und da wird es schon unser Krieg. Wir brauchen Trump, wir brauchen die USA in Verteidigung der Ukraine. Das haben wir dramatisch erlebt. Die Ukraine, stellen Sie sich nur vor, wir haben es ja erlebt, Musk stellt seine Starlink-Überwachung ab. In dem Augenblick war die Ukraine hilflos. Ist übrigens auch ähnlich wie die Russen, die profitieren nämlich auch von Starlink. Also Musk ist gewissermaßen der Monopolist in der Überwachung durch Satelliten. Also schon da ist die Ukraine hochgradig abhängig. Und wir wissen, was Trump letztlich macht mit der Ukraine. Und es wird immer brutaler, weil er keinen Hebel gegenüber Putin hat. Drückt er auf Zelensky, wie es irgend geht. Er hat sich ja faktisch völlig abgekoppelt. Wenn Waffen gebraucht werden, müssen wir sie mittlerweile kaufen von den USA. Also ein Deal voll zu seinen Gunsten. Und er versucht, ihn immer mehr zu drücken, damit Zelensky die maximalen Forderungen von Putin abnimmt. Abgabe des gesamten Donbass am besten, der noch gar nicht ganz von den Russen besetzt ist. Nur damit, und das ist ja Trumps Ziel, dieser Krieg endlich beendet wird. Und er mit einer Trophäe in den nächsten Wahlkampf gehen kann. Also das ist die fatale Lage, warum Merz immer versuchte, an der Seite von Trump zu bleiben. Und es ja auch geschafft hat, ihn eine ganze Weile, bis heute durchaus, an der NATO zumindest zu halten. Aber das Problem begann in zwei Schritten. Erstens Drecksarbeit. Dieser ungeheure Satz, den ein Jurist nie sagen durfte, denn Merz ist auch Jurist, dieser Satz der Legitimation der Angriffe der Israelis auf die Massenvernichtungswaffen, auch ohne konkreter Begründung, wie ich sie darstelle, da hätte er vieles andere sagen können. Er hätte sagen können, es ist ein ungeheures politisches Dilemma, dass Israel ständig mit der ungeheuren Bedrohung leben muss, dass der Iran Israel vernichten will. Dann hätte er das ganz anders, hätte dann die Problematik des Völkerrechts als nicht klärend, klärbar. Aber er spricht von Drecksarbeit und legitimiert damit einen Akt, der mit aller Wahrscheinlichkeit auch, bleiben wir mal zurückhalten, auch völkerrechtswidrig ist. Die meisten sagen, er ist es. Und dadurch hat Trump, auch dann als Merz dann bei ihm im Oval Office war und da auch noch keinerlei Abwehr des Krieges deutlich machte, nachdem der Irankrieg schon begonnen hatte, hatte Trump natürlich den Eindruck, mein Freund Fritz ist absolut an meiner Seite. So, und als nun... Und wahrscheinlich auch durchaus ein Stück weit innenpolitisch grundiert. Merz vollkommen umkippte vor wenigen Wochen, kurz vor der Rheinland-Pfalz-Wahl, im Bundestag. Auch übrigens, das will ich ihm auch konzidieren, um die anderen Europäer beisammenzuhalten, um an der Spitze der Europäer zu sein.
Naja, er musste auch seinen Auftritt im Oval Office vielleicht nochmal korrigieren.
Er musste ihn korrigieren, aber er hat ihn nicht zur Seite gesprungen. Sie sagen es richtig, er hat den Spaniern, die Spanier haben es so empfunden, hat sie im Regen stehen lassen, weil er eher Kritik an Spanien übte, hat deutlich gesagt, ich werde versuchen, mit denen zu reden. Die haben sich ja sehr, sehr hart absentiert. Was ich auch nicht nur, um es deutlich zu sagen, auch nicht nur fair finde, weil die Spanier haben die Ukrainer nicht im Blick gehabt. Muss man auch immer, darf man nie vergessen. Die Spanier leisten auch zur Unterstützung der Ukrainer fast nicht. Die wollen Softpower bleiben. Aber Merz fand die Gratwanderung nicht. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Dann fällt er im Bundestag völlig ins andere Extrem, wirft sich mit großer Werbe in die Brust, die FAZ schrieb, das war nicht sehr lustig, habe ich gerade nochmal nachgelesen, sagte, Merz zieht die Handschuhe aus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was für Fäuste soll er denn haben? Das sind doch ja Fäustlinge, ja? Also der hat doch nichts, wo soll er denn schlagen? Also er hat sich gewaltig in die Brust geworfen, also und wir, das ist nicht unser Krieg, das ist völkerrechtswidrig. Natürlich hat dann Trump sich gedacht, was hat er denn bei mir noch im Oval Office gesagt? Also, schon das war in gewisser Weise ein Problem, ohne dass ich nicht sagen würde, in der Sache, in der rechtlichen Kommentierung hat er ja völlig recht. Aber es bleibt eben trotzdem ein Krieg, der uns betrifft, auch wenn wir nicht mitmachen wollen, zu Recht, müssen wir akzeptieren, dass die gesamte politische Lage uns zentral trifft und wir von daher nicht einfach behaupten können, politisch wäre dieser Krieg nicht unser. Wir sind zutiefst betroffen. Über den Bundespräsidenten übrigens müssen wir, das können wir schnell beenden, gar nicht lange reden. Ein, wie ich finde, ungeheurer Vorfall, muss ich klar sagen, dass ein Bundespräsident, der überhaupt nicht in dieser klaren politischen Aktion involviert ist, der Repräsentant Deutschlands ist, aber nicht der handelnde Akteur, dass er danach, ich weiß nicht, ob er es rucken lassen wollte, nachdem es 10 Jahre lang nicht geruckt hat in seiner Präsidentschaft, nochmal, dass er dann behauptet, der Krieg ist völkerrechtswidrig und damit natürlich dem Kanzler der gesamten Regierung ein Tor angetan hat. Er hat sich und hat dafür ja auch prompt den Beifall des iranischen Außenministeriums geerntet. Das ist also und indiskutabel. Aber jetzt, wenn ich es tun darf, komme ich zu dem mal, wie ich mir
unbedingt
Ihre Position
wünschen unbedingt
würde. Das ist für mich das Entscheidende.
Jetzt Manöverkritik zum
ja,
Abschluss.
Nicht Manöverkritik, aber es ist mir ein Anliegen, wenn ich das so sagen darf. Gerade weil der Kanzler eine Gratwanderung vollziehen muss. Wir müssen auf der einen Seite die Amerikaner, wie Sie es am Anfang von mir auch sagten, an der Seite behalten. Wir brauchen sie im Umgang. Wir brauchen hoffentlich Amerikaner auch nach Trump. Und weil wir eine deutsche Regierung sind, die nach wie vor Verantwortung für die Ukraine übernimmt, mehr als Spanien übrigens, auch mehr als die Franzosen. Macron führt immer große Reden, aber unterstützt die Ukrainer viel weniger als wir. Und weil wir in besonderer Weise auch Geschichte, wir sind in einer Verantwortung für die Ukraine, die seit jetzt 4 Jahren in einer heroischen Weise den Kopf findet, auch zum Schutz Europas. Deswegen muss der Kanzler eine gewisse Gratwanderung vollziehen. Aber die Kirche, und das ist eigentlich mein Bedauern, ist erstens kein nationaler Akteur. Sie sind ja auch Repräsentant einer Weltgemeinschaft, einer Weltkirche. Und als moralisches Gewissen hätten Sie meines Erachtens größere Möglichkeiten, Ihren großen Einspruch zu erheben und zu sagen, hier wird ein Krieg geführt, der nicht nur die gesamte Weltgemeinschaft gefährdet, in hohem Maße. Ich muss Ihnen gestehen, ich denke häufig jetzt mittlerweile an den Eintrag von Franz Kafka. Sie erinnern sich, 2. August 1914. Franz Kafka sagt, gestern hat Deutschland, Österreich, Serbien den Krieg erklärt, Nachmittag Schwimmschule. Er wusste in dem Augenblick überhaupt nicht, zu was es sich entwickeln würde. Ich habe mittlerweile wirklich die Angst, dass wir in einer Situation sind, wo eine Expansion greifen könnte, die nicht mehr kalkulierbar ist. Und da glaube ich, wäre es eine Größe der Kirche und eine Chance der Kirche, weil sie in einer moralischen Verantwortung stehen, nicht in einer politischen, anders als die Regierung. Ihr Wort zu erheben und zu sagen, dieser Krieg ist einer, der in keinster Weise, weder moralisch noch politisch völkerrechtlich gerechtfertigt. So schwer es ja fällt, ich gebe es zu, das Dilemma, dass es hier mit einem verbrecherischen Regime zu tun hat, das sehe ich auch. Aber trotzdem ist dieser Krieg einer, der die Weltordnung auch in ihren Fundamenten rechtlicher, moralischer Art zerstört. Und da würde ich mir ein lauteres Wort wünschen. Beider Kirchen, meiner genauso, der evangelischen genauso.
Ja. Eine Kritik, die ich ehrlich gesagt total annehmen kann, weil ich auch merke, dass wir da in einem Spannungsverhältnis unterwegs sind. Ich finde, dass gerade der Ukraine-Krieg deutlich markiert hat, wie wir, und zwar EKDW, katholische Kirche, die eigene Friedensethik nochmal überprüfen musste.
Ja.
Sie hat sich, glaube ich, schon massiv verändert in beiden Fällen. Ja. Es gab jetzt zuletzt auch die Denkschrift der EKD, die DBK hatte sich zu Wort gemeldet, wie auch immer wieder. Also wir sehen natürlich, wir revidieren hier Positionen und der Grundpazifismus ist nicht mehr der gleiche wie vor wenigen Jahren. Aber die Anwendung, die wird natürlich gerade extrem herausgefordert, weil es um sehr sensible Regionen geht, keine Frage. Es war noch leichter bei Ukraine und Russland, gerade weil wir dort die Orthodoxie.
Ich würde es anders sehen. Wissen Sie warum? Weil ich fand das einen ganz großen Sprung, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ich habe es bei der evangelischen Kirche auch verfolgt. Die wieder zu akzeptieren, das ist ja ein ganz, ganz harter Zug. Wir waren beide und Ihre Kirche genauso. Und es ist übrigens auch die Lehre der bundesrepublikanischen Geschichte, das nie wieder Krieg zu begreifen als eine Friedensethik, die immer zuerst auf Frieden abstellt. Musste einen großen Schritt machen, zu sagen, wir müssen leider rüsten, um den Frieden zu wahren. Das war die große Quintessenz. Wenn wir nicht abschrecken, wird Putin mit seinem verbrecherischen, imperialistischen Krieg weitermachen. Das war die Lehre und das war bitter. Das war für viele auch für die Friedensinstitution. Hier liegt es beim Iran-Krieg ja eigentlich einfacher. Es ist ein eklatanter Bruch einer Völkerrechtsordnung, die uns seit 1945 den Frieden gesichert hat. Übrigens den Amerikanern auch. Deswegen ist der Robert Kagan, und Sie werden den Text ja bald lesen, in den nächsten Blättern oder den aktuellen Blättern, es ist ein so bemerkenswertes Stück, weil er selber sagt, auch die Amerikaner reißen sich den Boden unter den Füßen weg. Wenn ein Trump, und das muss man ja so begreifen, ein Mann, wie ich ihn mir nie hätte vorstellen können, der Inbegriff der Zerstörung für ein völliger Gleichmütig, da muss sich diese Äußerung, man hält es ja nicht für möglich, der sagt beiläufig, jetzt habe ich schon die nächste Insel ins Visier genommen. Ach, vielleicht machen wir jetzt Kuba. Da ist also eine reine, absolute, Folgen nicht abschätzende Zerstörungswut am Werke. Und da, glaube ich, ist eigentlich die Botschaft, wir müssen eine Ordnung verteidigen, eigentlich näher liegen und leichter, als beim Ukraine-Krieg ja sogar so weit gehen zu müssen, wir müssen uns rüsten. Das war ja sogar ein Schritt in die Bereitschaft zu sagen, es ist nicht nur Friedenswahrung, sondern der Frieden wird nur durch Rüstung gelegt. Hier ist es eigentlich nur Verteidigung des Völkerrechts. Das ist ein moralischer, ja, deswegen finde ich das gar nicht so weit, den Weg.
Davor, ich hatte vorhin den Halbsatz nicht mehr zu Ende gebracht. Wir stehen daher nochmal in der besonderen Herausforderung, auch die Orthodoxie in den Blick zu nehmen, wo ja insbesondere Papst Franziskus ja durchaus Vorbehalte eingebracht hatte. Gleichzeitig gab es wahnsinnig viel Geheimdiplomatie des Vatikans in alle Richtungen. Das ist, glaube ich, nochmal der Mehrwert, den eine katholische Kirche hier liefern kann. Und Sie haben total recht. Und deswegen wird es auch auf dem Katholikentag genau dazu auch nochmal ein Podium geben, in dem wir uns die Frage stellen, wie bewahren wir eigentlich eine regelbasierte Weltordnung, wenn es die Falschen sind, die gerade die Regel bestimmen.
Genau. Und das ist deswegen wird es ein spannender Katholikentag, denke ich mir. Da haben Sie viele große Diskussionen vor sich. Spannend.
Genau, darauf freuen wir uns. Und jetzt kommen wir sozusagen auf die Zielgerade. Ich danke Ihnen sehr, dass wir Albrecht von Lucke über beides, über die fast schon jetzt provinziell anmutenden Landtagswahlen sprechen konnten, aber eben auch um das große Ganze. Und wir sehen, wie stark verwebt beides ist.
Absolut.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch erneut beim ZDK.
Ich freue mich riesig. Und da wir die ganze Bundespolitik ausgelassen haben, ich fand das gar nicht. Ich fand das toll und vor allem, dass wir so schön von der AfD regionaler Art zur großen, nämlich mit Trump sehr nah verbundenen nihilistischen Politik auf der Weltbühne, die mit der AfD sehr schwanger geht und in ihrer auch, sagen wir mal, hart gesprochen Religionsfeindlichkeit den Sprung so wunderbar gemacht haben, können wir ja später bei geraumer Zeit, wenn die Bundespolitik sich rauskristallisiert, über diese Frage, die sich jetzt nur andeutet, irgendwann richtig diskutieren, nochmal weiter diskutieren. Freue mich sehr, Herr Frings, freue mich sehr über die Einladung, war mir eine Freude.
Und dann gerne wieder. Auf Wiederhören und auf ganz bald.
Tschüss.